22. August 1990. Der ehemalige Fußballer, Ex-Nationalspieler Erwin Kostete fährt in seinem Fiat durchs Münsterland. Auf der L581, irgendwo zwischen den Orten Billerbeck und Havixbeck, stoppt ihn die Polizei. Wahrscheinlich eine der üblichen Verkehrskontrollen, denkt sich Kostete. Als Schwarzer ist er zu der Zeit in der Hinsicht einiges gewöhnt. Er wird regelmäßig kontrolliert und muss sich ausweisen. Kostete fährt also rechts ran, kurbelt das Fenster runter und begrüßt die Polizisten, die sich seinem Wagen nähern, mit einem kleinen Witz. So berichtet es zumindest die Sportbild. »War dies los, Jungs? Hab ich nur Oma überfallen oder wat?« Hatte er natürlich nicht. Trotzdem legen die Polizisten ihm Handschellen an und nehmen ihn mit. Die Polizei hielt Kostete nämlich für einen Räuber, der im nahen Coesfeld eine Spielhalle überfallen hatte.
Ein Kioskbesitzer meinte, ihn erkannt zu haben.
Wie der echte Täter war Kostete schwarz und hatte krauses Haar und wanderte deswegen in den Knast. Unschuldig.
Das war der Tod, war das. Der Tod war das. Ich war lebendig, aber tot.
Wegen eines Justizirrtums voller Verfahrensfehler, der einen eigentlich sportlichen Helden, einen der besten Mittelstürmer seiner Zeit, für immer gebrochen hat.
In Münster oder irgendwo. Ach, das ist der Kostete. Weil ich nun mal bekannt bin. Da war da was. Ach ja, der saß auf Deutsch gesagt im Knast. Das ist das Schlimme, aber es bleibt immer der Makel. Immer.
Der Fall Kostete verrät aber auch viel über den alltäglichen Rassismus, den es in Deutschland speziell Anfang der 90er Jahre gab und leider in einem unbelehrbaren Teil der Bevölkerung auch immer noch gibt und der erschreckenderweise gerade wieder zu erstarken scheint.
Man nimmt sich, was man will.
Dann wilde Gerüchte entstanden. Davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist wieder Malte Asmus und heute ermittle ich im Fall von Erwin Kostete. Im Fall des Fußballers, der Anfang der 1990er 6 Monate unschuldig im Knast saß, wegen eines Verbrechens, das er gar nicht begangen hatte. Und das kam so. Am 22. August 1990 stürmt ein Unbekannter durch die Hintertür in die Spielothek Joy in Coesfeld in Nordrhein-Westfalen. Der Mann zieht eine Pistole und brüllt der Kassiererin zu: »Kasse her!« Die 51-jährige Frau ist natürlich vollkommen erschrocken, fährt zusammen, öffnet dann aber schnell die Kasse und nimmt die darin enthaltenen Scheine heraus. Laut Bild vom 25. August 1990 waren das gerade mal 160 D-Mark und die gibt sie dem Bewaffneten. Der schnappt sich die Kohle und verschwindet so schnell, wie er gekommen war, durch den Hinterausgang. Die übereinstimmende Täterbeschreibung der 3 Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Spielothek aufgehalten hatten, fällt kurz und knapp aus. Krauses Haar und ein eher dunklerer Teint gaben sie der Polizei zu Protokoll. Und den Ausschlag für die Verhaftung gab laut Kostete Biograf Alexander Heflig dann das hier.
Er wurde festgenommen, weil ein Kioskbesitzer meinte, ihn erkannt zu haben, dass er kurz vor der Tat auf dieser Straße entlang gegangen ist und daraufhin wurde Erwin Kostete festgenommen.
Aber diese alles andere als detailreiche Beschreibung und die schwammige Beobachtung des Kioskbesitzers reichte den Beamten aus, um die Fahndungsmaschinerie anzuwerfen und schon am nächsten Tag Erwin Kostetes Auto zu stoppen. Ein kurzer Check, krauses Haar, ja, dunkler Teint, ja, und dann forderten sie ihn auf, aus seinem Auto auszusteigen und die Handschellen klickten. Im Prinzip ist dieser Vorfall die Geschichte von Erwin Kostetes Leben. Von seiner Geburt an hatte er nämlich wegen seiner Hautfarbe mit Vorurteilen zu kämpfen, mit Ablehnung und offenem Rassismus. Kostete wurde im Nachkriegsdeutschland geboren. Am 21. Mai 1946 als Kind eines US-Besatzungssoldaten und einer deutschen Mutter. Und vor allem 2 Fragen quälen ihn bis heute. Wo komme ich her und wo gehöre ich hin? Sein Vater hat er nämlich nie kennengelernt. Im Prinzip weiß Kostete nichts über seine Ursprünge, erzählt er im Podcast Sprenger spricht.
Meine Mutter hat sich gar nicht geäußert, auch nicht, wer mein Vater ist. Und das war schon sehr, sehr komisch. Und natürlich nach außen hin viele, viele ältere Leute, die haben gesagt, ja, wie kennt mein Vater? Das wäre wohl ein Schwarzer gewesen. Ist klar, das wusste ich dann auch, dass es ein Schwarzer war. Aber ich wusste nicht, wie das zustande kam mit meiner Mutter. Das wusste ich nicht. Und wenn ich nachdenke, weiß ich das heute auch nicht. Ne? Und ob es eine Vergewaltigung war, oder ob es eine Liebschaft war, ich weiß es nicht.
Noch schmerzhafter für Kostete aber die Erinnerung an seine Kindheit selbst. Die Kindheit, wie er selbst sagt, als Zitat, Mischling, den die Leute nicht wollten.
Ich habe gelebt mit meiner Hautfarbe in Münster, da kann man sich gar nicht vorstellen. Früher, ne? Da kann man sich nicht vorstellen. Und wenn man richtig an zu denken fängt, als Kind, ich habe ja nicht von so ungefähr, ich weiß nicht, ob Sie das geschrieben haben, weiß ich gar nicht, ob ich das benannt habe, dass ich mich mal 3 Stunden nur gewaschen habe im Gesicht, um heller zu werden. Ne? Wenn man das überlegt, ne, ist das schon haarsträubend, oder es ist schon traurig sowas. Ne? Und das kann man nur, weil wenn ich zu den Eltern, zu meinem Freund, sagen wir mal, Spielkamerad, dann zu den Eltern war und dann kam der Vater nach Hause, der Vater, und hat mich dann gesehen, ja, wer ist das denn, wer ist das denn und so. Das gibt's nicht weg hier und so, habe ich ein paar Mal erlebt. Ne? Und das hat mich geprägt. Ne?
So etwas zu hören, macht mich unsagbar traurig und auch wütend zugleich. Was muss das mit einem Menschen, vor allem mit einem Kind machen, der auf ein derart unmenschliches Umfeld trifft? Der als Kind ausgegrenzt, davongejagt wird, der als Erwachsener dann beleidigt, gedemütigt wird, in Geschäften wegen seiner Hautfarbe nicht bedient wird und mit dem Hitlergruß verabschiedet wird. Heimatlos in der Heimat ist. Eine Heimat fand er noch am ehesten im Fußball.
Irgendwie habe ich in mir was gefühlt, dass Fußball für mich das Einzige und das Beste ist.
Das erzählt er hier in der Amazon-Doku Schwarze Adler. Mit Fußball bringt er bis heute noch in Verbindung, wenigstens dort menschlich behandelt worden zu sein. Teilweise zumindest.
Ich hatte Talent und ich habe gesagt, auf der Straße hat mich ein ehemaliger Polizist, also damals der Theo Bläs, ein feiner Mensch, hat mich auf der Straße gesehen, wie ich Fußball gespielt habe. Und einen Verein konnte ich nicht, weil da brauchte ich auch Fußballschuhe und alles. Und das hat er mir alles besorgt und dann bin ich zum SC München 08 gegangen. So. Und das war leider für mich der verkehrte Verein. Was ich auch gespürt habe und alles, war ein bisschen mehr so versnobbt oder was weiß ich, da gehörte ich nicht hin. Und dann bin ich nach Tusaxonia gegangen, die haben mich dann geholt, weil ich war ja bekannt in Münster, ist ja klar, durch meine Hautfarbe. Nicht nur durch besondere Leistung, sondern durch meine Hautfarbe. Und da aber trotzdem haben sie mich, Tusaxonia mich geholt. Und wir hatten eine tolle Mannschaft, hatten wir in Saxonia. Und da ging es mir besser. Und da passte ich auch hin.
Ja, der Fußball. Erwin gehörte zwar auch dort nur teilweise dazu, doch trotz aller dieser unmenschlichen Widerstände setzte er sich im Fußball sportlich durch. Denn Erwin Kostete war ein großartiger Stürmer. Zwischen 1967 und 1983 bestritt er 219 Bundesligaspiele für den Meidericher SV, für Kickers Offenbach, Hertha BSC, Borussia Dortmund und Werder Bremen und erschoss dabei 98 Tore. Um das mal in Relation zu setzen und einzuordnen, 98 Treffer, das ist ein Bundesligator mehr als Rudi Völler und die gleiche Anzahl wie Ailton zum Beispiel oder Stefan Kunz in ihrer Karriere geschossen hatten. Ach so, und ein Tor für Offenbach gegen Gladbach wurde von den Zuschauern der Sportschau sogar zum Tor des Jahres 1974 gewählt. Kostete erinnert sich.
Der Norbert Jansson, der mein Mitspieler, geht links auf und davon. Und sieht, wie ich mit Berti Vogts am Kämpfen bin, da immer im Strafraum. An der Grenze vom Strafraum. Und Berti ist am Ziehen und so, wie so ist, machen sie alle. Und in dem Moment flankt er. Und dann steige ich sofort hoch und auf die Brust, lasse ihn prallen, aber nicht auf die Erde, sondern nimm den Ball direkt aus der Luft. Und Kleff hatte keine Chance gehabt. Überhaupt nicht.
Kostete stand immer unter besonderer Beobachtung. Um akzeptiert zu werden, musste er stets besser sein als alle anderen. Das gelang ihm allerdings besonders gut in Offenbach. Bis heute gilt er dort als Vereinslegende. Seine Tore nämlich hatten den Kickers 1972 den Aufstieg in die Bundesliga beschert. Vor allem ein Dreierpack gegen den verhassten Lokalrivalen Eintracht Frankfurt brachte ihm bis heute Heldenstatus ein.
Die 4 Jahre in Offenbach waren eine grandiose Zeit für ihn, muss man so sagen. Also 4 Jahre immer zweistellig als Torjäger gewesen, Tor des Jahres dann in der 4. Saison geschossen, Nationalspieler geworden, der erste schwarze Nationalspieler Deutschlands. Es war schon eine besondere Zeit. Das ist, da ist er auch Kult, da ist er Legende in Offenbach.
Das war wieder Kostettes Biograf Alexander Hiflig im Sprenger spricht Podcast. Noch heute heißt übrigens auch die Stadionzeitung der Offenbacher Kickers nach Kostette. Erwin. Bei den Fans seiner Vereine war er meist beliebt, da jubelten sie ihm zu, wie auch hier in Bremen.
Haben wir eine Frage. Was hältst du von Erwin Kostette?
Der ist super, mit dem steigen wir wieder auf. 100%.
Ist er nicht ein bisschen zu alt?
Für Werder nicht. Er ist der beste Mann. Die anderen kann man vergessen.
Erwin ist geil. Erwin ist der beste Mann.
Eine Ausnahme, die Fans in Dortmund. Obwohl Kostete 2 Jahre für die Borussia spielte, wurde er auch von den eigenen Anhängern regelmäßig rassistisch geschmäht, wurde daher häufig auch nur auswärts eingesetzt. Und dort sprangen dann die Fans der Gegner ebenso hart mit ihm um. Klar wirken sich diese Schmähungen dann auch auf seine Leistung aus.
Wenn ich aufgepfiffen werde, dann möchte ich keinen Ball mehr haben, dann verstecke ich mich. Und natürlich, es gibt robuste Typen. Ich bin scheinbar sensibel, aber auch der stärkste Fußballer kann auf Dauer die Pfiffe nicht ertragen und seine Leistungen fallen ab.
Dem Rassismus in Deutschland versuchte Kostete immer wieder im Ausland zu entkommen. In Belgien zum Beispiel bei Standard Lüttich, da wurde er 3-mal Meister und 1971 sogar Torschützenkönig. 1980 schaffte er das auch in Frankreich mit dem Mittelklasse-Team von Stade Laval. Das waren natürlich herausragende Visitenkarten für einen Stürmer und so wurde er, wir haben es eben schon gehört, erster dunkelhäutiger Nationalspieler des DFB, bestritt immerhin 3 Länderspiele. Franz Beckenbauer, der hatte sich nämlich bei Bundestrainer Helmut Schön für ihn stark gemacht. Dem hatte Kostete imponiert bei der 0:6 Niederlage des FC Bayern gegen die Offenbacher Kickers. Da hatte Kostete 2 Tore gegen Beckenbauer erzielt.
Was hat der Beckenbauer gemacht? Ich hätte sonst nicht gespielt.
Dass es für Kostete trotz der Fürsprache des Kaisers am Ende aber nur zu 3 Länderspielen reichte, hatte zum einen mit der großen Konkurrenz im deutschen Sturm zu tun. Der wurde nämlich damals dominiert von Spielern der Bayern oder von Borussia Mönchengladbach und da war ein Übermaß an Qualität auf dieser Position einfach vorhanden.
Ich bin nie warm geworden so. Auch innerhalb der Mannschaft nicht, ne?
Erwin Kostete bewies, dass er technisch sicher der beste Mittelstürmer ist, den es zurzeit in der Bundesliga gibt. Was dem Berliner heute zu fehlen schien, war der unbedingte Drang zum Tor und die schnelle Reaktion, die Gerd Müller zu einem so erfolgreichen Schützen machte.
Aber es gab wohl leider noch einen Grund, warum Kostete im Nationaltrikot trotz seiner Torquote nur 3-mal zum Zug gekommen war, denn einige andere Nationalspieler, erzählte er später, hätten ihn wohl geschnitten, vielleicht auch aus rassistischen Motiven heraus. Und diese rassistischen Motive waren aber vor allem bei den Verbandsoberen gegeben, erzählt sein Biograf Hiflig später.
Er hat das später mal erzählt, dass er auf einem Treffen der Nationalmannschaft war. Beckenbauer war da, Sepp Maier war da und die haben ihn dann an den Tisch geholt. Erwin, kommt zu uns, setz dich an den Tisch und du bist doch einer von uns. Da fühlte er sich schon aufgehoben. Wo er sich nicht aufgehoben fühlte, war natürlich bei den Funktionären. Vorneweg Hermann Neuberger, der Jimmy Hartwig nicht die Hand gab, der Kostete nicht die Hand geben wollte, für den das alles, auf Deutsch gesagt, es war blanker Rassismus in diesem Verband damals. Die wollten diesen schwarzen Nationalspieler nicht haben.
Und Rassismus dürfte auch dieser Verhaftung zugrunde gelegen haben, denn krause Haare und einen dunklen Teint zu haben, das reichte aus, um mit auf die Polizeiwache genommen zu werden, wo dann eine Gegenüberstellung vorgenommen wurde, so wie man es aus einem Krimi kennt, wobei stimmt nicht, denn so wie die Polizei damals im Fall Kostete die Gegenüberstellung durchgeführt hatte, würde sie in keinem Krimi dargestellt werden, denn die Beamten missachteten dabei alle gültigen Vorschriften. Kostete wurde alleine in einen Raum gesetzt und hinter einem venezianischen Spiegel, also diesem Spiegel, der auf der einen Seite Spiegel, auf der anderen Seite durchsichtig ist, saßen die 3 Zeugen des Überfalls. Und denen stellte die Polizei nun die einfache Frage, ist er das? Und alle 3 antworteten ja. Und hier haben wir den ersten von ganz vielen Verfahrensfehlern der Polizei. Die Polizisten hätten Kostete nämlich gar nicht alleine vor die Zeugen setzen dürfen. Nach gültiger Vorschrift in NRW müssen Verdächtige aus einer Gruppe von insgesamt 6 Personen identifiziert werden. Die Polizei rechtfertigte diesen Fehler vor Gericht später so. Die Beamten hielten es nämlich für ausgeschlossen, noch 5 weitere Farbige im Raum Coesfeld aufzutreiben. Und man hätte Erwin Kostete unnötige Wartezeit ersparen wollen, wollte den Fall schnell erledigen. Tja, Aber aus Schnell wurde nichts, denn Kostete wurde aufgrund der Identifikation durch die Zeugen inhaftiert und saß dann 6 Monate in Untersuchungshaft. Wobei man sich in seinem Fall dann schon fragt, was in diesen 6 Monaten überhaupt untersucht wurde, denn gefahndet wurde gar nicht weiter. Die Polizei konzentrierte sich voll und ganz nur auf Kostete als Täter. Die Möglichkeit, dass ein anderer Mensch mit dunklem Teint und krausem Haar die Tat verübt haben konnte, wurde komplett ausgeblendet. Obwohl es kurz nach der Tat in Coesfeld noch einen weiteren Überfall in der Gegend gegeben hatte, den ebenfalls ein Mann mit dunklem Teint und krausem Haar begangen hatte. Von dem sogar ein Foto existierte, das allerdings die Leute, die Kostete identifiziert hatten, nie gezeigt bekamen. Und das war nicht die einzige Ungereimtheit, der die Polizei nie nachging. Die Tatwaffe zum Beispiel, mit der der Coesfeld-Täter die Kassiererin bedroht hatte, wurde trotz Hausdurchsuchung bei Kostete nie gefunden. Und die Kassiererin hatte zudem angegeben, dass der Täter sie in gebrochenem Deutsch aufgefordert hätte, ihr das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Kostete allerdings sprach und spricht astreines Deutsch, aber das wog offenbar alles nicht so schwer wie die prekäre finanzielle Situation, in der sich Kostete nach seiner aktiven Fußballerzeit befand. Der war nämlich pleite und hatte nach Meinung der Polizei allein dadurch schon ein Motiv. Das Geld, das er mit dem Fußball verdient hatte, das kleine Vermögen, das er für den sportlichen Ruhestand angespart hatte, war nämlich weg. Wie viele ehemalige Fußballer in den 80er Jahren war Kostete gutgläubig auf einen Anlagebetrüger hereingefallen. Vielleicht Opfer der eigenen Naivität in Finanzdingen geworden. Auf jeden Fall verlor er mehr als 1 Million D-Mark, musste seine Villa auch verkaufen und lebte zum fraglichen Zeitpunkt von Sozialhilfe. Und das war dann nach Meinung der Ermittlungsbehörden auch Grund genug, einen Überfall auf eine Spielhalle durchzuführen. Und die Boulevardmedien, die stürzten sich natürlich begierig auf diese Geschichte. Brauner Bomber, schwarzes Schaf, titelte zum Beispiel Bild vorverurteilend und schlachtete sie dann begierig aus. Die finanziellen Probleme, die nach dem Karriereende dann auch zeitweisen großen Alkoholprobleme und auch den Selbstmordversuch, den Kostete im Gefängnis in der 6-monatigen U-Haft in seiner Zweiflung unternahm.
Das war der Tod, war das. Der Tod war das. Ich war lebendig, aber tot. Und das unberechtigterweise.
Immer wieder hatte er seine Unschuld beteuert, aber auf den, Zitat, Mischling, den keiner wollte, hörte einfach niemand. Von seinen alten Fußballkollegen besuchte ihn lediglich Willi Lippens in der Haft. Kostete nahm dort enorm ab, litt an Schlaflosigkeit, er litt Nervenzusammenbrüche und eines Tages konnte er nicht mehr. Kostete nahm eine Dose Tabak, öffnete sie und dann stopfte er sich den Inhalt nach und nach in den Mund. Er kaute alles gut durch, damit sich die Giftstoffe aus dem Kraut lösen konnten und schluckte den Brei dann hinunter, bis die Dose leer war. Schon sein 2. Selbstmordversuch beim 1., da hatte er sich mit einem Betttuch erhängen wollen, hatte den Versuch dann aber abgebrochen, auch weil er fürchtete, man würde es ihm als Schuldeingeständnis auslegen. Der Versuch, sich dann mit Tabak umzubringen, scheiterte aber auch. Die Justizvollzugsbeamten, die hatten Wind von der Sache bekommen, retteten ihm das Leben und Kostete wurde in die geschlossene Abteilung des Landeskrankenhauses in Münster gesteckt, ehe er dann am 8. Februar 1991 aus der U-Haft entlassen wurde. Dann wurde sein Fall vor dem Landesgericht Münster über 5 Prozesstage verhandelt. Doch schon am 2. Prozesstag fielen Ungereimtheiten bei den Angaben der Belastungszeugen auf. Dann konnte ihm seine Frau ein glaubhaftes Alibi für die Tatzeit liefern und sein Anwalt wies die Verfahrens- und Ermittlungsfehler der Polizei nach. Kostete wurde also freigesprochen, nachdem er 6 Monate unschuldig in U-Haft gesessen hatte, nachdem sein Name, sein Ruf durch den Dreck gezogen worden waren und er fast dran zerbrochen wäre. Der einstige Erwin Kostete ist 1990 gestorben, sagte er selbst später resigniert über den Umgang mit ihm.
Wenn die Leute mich sehen, in Münster oder irgendwo, ach, das ist der Kostete, weil ich nun mal bekannt bin, da war doch was, ach ja, der saß auf Deutsch gesagt im Knast. Das ist das Schlimme, aber es bleibt immer der Makel, immer.
Die Entschädigung, die Kostete für all das bekam, war ein Witz. 3000 D-Mark bekam er damals zugesprochen, obwohl er fälschlicherweise verdächtigt worden war, obwohl die Polizei, die Ermittlungsbehörden offensichtlich eklatante Fehler gemacht hatten. Wenn ihr mich fragt, auch darin, Anfang der 90er, steckte mit Sicherheit Rassismus. Aber nicht nur darin, sondern auch in der gesamten Medienberichterstattung über diesen Fall und über das Leben von Kostete selbst.
Ich habe nichts getan. Ich habe nur die Hautfarbe. Ja, okay.
Mein Vater ist Schwarzer und den kenne ich gar nicht. Ne? Und da musste ich mich auch immer auseinandersetzen. Ne? Wer war dein Vater? Ne? Ich habe mich oft wie ein Gegenstand gefühlt, ne? Den man beschreiben kann, ein Gegenstand und so. Das hatte, so ein Gefühl hatte ich und konnte mich auch oft nicht wehren. Das ist nie an mir vorübergegangen, wenn ich so überlege. Was auch Moderatoren oder die Journalisten, was sie für Fragen gestellt haben. Manchmal war das wirklich untere Gürtellinie, ne? Und als wenn ich kein Mensch wäre.
Doch genau das ist Costello. Ein Mensch, dem übel mitgespielt wurde in seinem Leben, der Zeit seines Lebens Rassismus ausgesetzt war und heute wohl auch noch ist. Ein Fall, der zum Zeitpunkt der Aufnahme wegen des erstarkenden Rechtsextremismus in Deutschland leider eine traurige Aktualität bekommt.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.